Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 3:3 nach 120 Minuten und dann 4:2 im Elfmeterschießen. Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg haben gestern im DFB-Pokalfinale lange kämpfen müssen, bis es dann zu diesem Moment hier gekommen ist.
Jetzt retten sie den Pokal in die Höhe. Wolfsburg ist wieder Pokalsieger und das silberglänzende Konfetti schießt in den Kölner Abendhimmel.
Bei den Männern ist das Ganze dann deutlich unspektakulärer verlaufen. Der FC Bayern gewinnt mit 4:2 gegen Leverkusen. Mehr zu diesem Spiel am Ende der Sendung. Vorher hören wir von einem Zollverander, wie es in einem Untergrundlabor aussieht, in dem Dopingmittel hergestellt werden. Wir blicken nach Hongkong und darauf, wie das neue sogenannte Sicherheitsgesetz den Sport beeinflussen könnte. Und wir machen mit der Vorsitzenden des Sportausschusses im Bundestag eine Bestandsaufnahme, wie der Sport nach 4 Monaten Corona dasteht. Wir starten aber in dieser Sendung mit der Formel 1, denn auch die ist wieder gestartet als erste internationale Sportmeisterschaft seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie. Unter strengen Hygieneregeln leben die Fahrer und Teams im österreichischen Spielberg, um an diesem und dem kommenden Wochenende Rennen auszutragen. Die Mechaniker sind in feste Gruppen eingeteilt, Mundschutz oder Visiere sind obligatorisch, Interviews gehen nur mit Sicherheitsabstand. Viel Neues also abseits der Strecke und auch auf dem Asphalt hat es ein paar Überraschungen gegeben, über die Volker Hirt berichtet.
Nachdem Max Verstappen als einziger, der die Silberpfeilpiloten hätte angreifen können, nach nur wenigen Runden sein Auto wegen technischer Probleme abstellen musste, schien der Weg frei für Mercedes. Aber es entwickelte sich ein spektakuläres Rennen mit einigen Unfällen, 3 Safety-Car-Phasen, vielen Ausfällen. Am Ende sahen nur 11 von 20 Autos die Zielflagge. Dass es doch keinen Mercedes-Doppelsieg gab, lag an Lewis Hamilton. Kurz vor Ende des Rennens verursachte er eine Kollision mit Red Bull-Pilot Alex Albon. So hat es zumindest die Rennleitung gesehen und hat dem Weltmeister eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Nachdem das Feld nach der letzten Safety-Car-Phase eng zusammengerückt war, kosteten den Weltmeister diese 5 Sekunden 2 Plätze. Damit wurde er nur 4. hinter Sieger und Teamkollege Valtteri Bottas, Charles Leclerc im Ferrari 2., Lando Norris im McLaren 3. Sebastian Vettel fuhr ein schlimmes Rennen. Viele Fahrfehler und ein Auto, das nicht mehr wie früher durch die Konkurrenz rauschen konnte. Es war für ihn ein Tag zum Vergessen. Er wurde nur 10.
Soweit also die Ergebnisse von heute. Wie bereits angesprochen, gibt es dann bereits am kommenden Wochenende den 2. Grand Prix. Der heißt dann Grand Prix der Steiermark. Das ist also die sehr kurzfristige Zukunft der Formel 1. Langfristig stellt sich die Frage, hat die Formel 1 in Zeiten der Klimakatastrophe überhaupt noch Zukunft? Ja, sagt der letzte deutsche Weltmeister Nico Rosberg. Im Deutschlandfunk Sportgespräch zeigt er sich sicher, dass der Motorsport im Kampf um mehr Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen kann. Matthias Friebe fasst zusammen.
Motorsport und Klimaschutz, was wie ein starkes Gegensatzpaar klingt, kann zu einem Zusammenspiel werden. Davon ist Nico Rosberg überzeugt. 10 Jahre lang ist er in der Formel 1 gefahren. 2016 beendete er mit dem WM-Titel seine Rennkarriere. Zum Corona-bedingt verspäteten Start der neuen Saison fordert der letzte deutsche Weltmeister, die Formel 1 müsse ihre Reichweite auf der ganzen Welt nutzen für den Klimaschutz.
Die Menschen auch zu überzeugen da draußen, dass der Klimawandel ein dringendes Problem ist.
Und dabei soll nach der Meinung Rosbergs der Motorsport nicht auf der Bremse stehen, sondern, um im Bild zu bleiben, Motor für eine neue Mobilität werden und die Akzeptanz von grünen Technologien erhöhen.
Es ist auf jeden Fall richtig, dass die Formel 1 sich auch in dieser Nachhaltigkeit sehr stark positionieren sollte.
So Rosberg im Deutschlandfunk Sportgespräch.
Nicht nur als Sport, der versucht, sich klimaneutral zu gestalten, sondern dass wir die ganze Mobilitätsbranche unterstützen und vorantreiben in eine grünere Zukunft.
Darin sieht er auch eine Chance für die in die Krise geratene Formel 1. Bis 2030 will die Königsklasse des Motorsports klimaneutral werden. Was Rosberg als starkes Commitment in Sachen Klimaschutz wertet, sei auch Auftrag für die Zukunft. Schließlich seien die Autoentwickler immer wieder Vorreiter gewesen. Aktuelles Beispiel?
Der Hybridmotor, der jetzt in der Formel 1 gerade aktiv ist, mit dem ganz kleinen Turbomotor drin, der dann Hybrid ist, der ist der effizienteste Motor, den es auf der Welt gibt momentan.
Diese Vorreiterrolle wünscht sich Rosberg in Zukunft auch in weiteren Bereichen. Beispiel synthetischer Kraftstoff. Also Kraftstoff, der ohne Öl, Gas oder Biomasse auskommt. Die Erforschung und Entwicklung solcher Kraftstoffe geht Rosberg aber nicht schnell genug.
Leider sind die alle ein bisschen träge. Ich hoffe, dass sie da sich ein bisschen beschleunigen werden. Aber da kann halt die Formel 1 auch eine entscheidende Rolle spielen.
Er selbst ist inzwischen als Investor an der Formel E beteiligt. Die Autos sehen einem Formel 1-Wagen ähnlich, fahren aber mit Elektromotor auf engen Stadtkursen. Ein Konzept, das Rosberg in seinem Umfeld erst einmal erklären musste.
Mein Vater ist ja der ultimative Petrolhead und auch er guckt jetzt Formel-E-Rennen, obwohl er am Anfang gesagt hat, wofür braucht man denn den Quatsch jetzt?
Inzwischen sei auch Keke Rosberg, selbst Weltmeister in der Formel 1 im Jahr 1982, vom Elektromotorsport angetan, der keine Konkurrenz zur Formel 1 sei, so Nico Rosberg.
Formel E ist einfach die Elektromobilitätsentwicklung für familienfreundliches Sportereignis in der Stadt, wo man mal einen Ausflug machen kann. Und Formel 1 ist einfach der Gladiatorensport, die Technologie, Raketen.
Ob Elektromotor oder Verbrenner, mehr als 70% der Emissionen im Rennzirkus werden durch die Reisen von Fahrern, Teams und Fans erzeugt. Auch dafür hat Rosberg eine Idee. Die Digitalisierung und virtuelle Realität könnten das Reiseaufkommen reduzieren, glaubt er. Dann nämlich, wenn der Sport zu einem digitalen Erlebnis werde, mit dem man auch neue, junge Zielgruppen begeistern könne, ohne selbst an die Strecke reisen zu müssen. Zum Beispiel mit einer VR-Brille, mit der man im eigenen Wohnzimmer quasi hautnah ins Cockpit von Fahrern wie Lewis Hamilton eintauchen könne.
Also wenn ich nach links gucke, sehe ich Sebastian, wenn ich nach rechts gucke, als ob ich wirklich in seinem Auto drin sitze und ich das so richtig hautnah erlebe, wo er hinguckt, was er macht.
Bis es soweit ist, dauert es aber noch eine ganze Zeit. Rosberg glaubt aber, dass ein nachhaltiger Motorsport, der gegen Klimawandel kämpft, möglich ist.
Da hat der Motorsport so viele Chancen, technologisch, Reichweite, alles. Das werden wir auch nutzen, ne? Das ist klar. Ob es jetzt Formel E ist, Formel 1, die werden jetzt immer mehr Gas geben. Und da freue ich mich drauf, da auch ein Teil davon zu sein.
Sagt Nico Rosberg im Beitrag von Matthias Friebe. Das gesamte Sportgespräch können Sie heute Abend hier im Deutschlandfunk hören oder bereits jetzt schon online, zum Beispiel in der kostenlosen DLF-Audiothek. Die Formel-1-Fahrer sind aber nicht die einzigen gewesen, die heute aktiv gewesen sind. Ein paar paralympische Kugelstoße haben heute in Bad Boll einen Wettkampf abgehalten, darunter auch Nico Kappel, Goldmedaillengewinner bei den Paralympics in Rio. Und seit heute neuer Weltrekordhalter, denn Kappel hat die Marke von 14,19 Meter des Briten Kyron Duke um 11 Zentimeter übertroffen, 14,30 Meter, also der neue Weltrekord, der auch möglich geworden ist, weil Kappel die Ruhe der Corona-Pause genutzt hat.
Was wir in der Corona-Pause vielleicht nutzen konnten, war eben, dass der Druck ein bisschen weg war und man sich dann noch mal ein bisschen mehr mit der einen oder anderen technischen Herausforderung auseinandergesetzt hat. Und das, ja, die Ruhe tat mir da vielleicht ganz gut, dass ich das jetzt echt gut umsetzen konnte in der Zeit und mich da sehr gesteigert habe und ja dementsprechend dann einfach die Kugel noch mal ein bisschen weiter wegbekommen habe. Und ja, wer weiß, so in der Corona-Zeit waren natürlich auch sonst nicht viel andere Termine. Das heißt, das Einzige, was man eigentlich der ganze Tag gemacht hat, war trainieren, entweder im alten Keller oder irgendwo auf dem Feld. Und ja, vielleicht hat mir auch das ganz gut getan.
Sagt ein hörbar erfreuter Kugelstoßer Nico Kappel im Deutschlandfunk. Und ein paar Zentimeter sind für ihn auch noch drin. Schon vor 2 Wochen hatte er nochmal 10 Zentimeter weitergeworfen. Weil der Wettkampf damals aber zu spät angemeldet worden war, zählt dieser Rekord nicht. Mehrere Tonnen Steroide, Stimulantien und Arzneimittel, sichergestellt bei Razzien in 33 Ländern, dazu mehr als 200 Menschen, die verhaftet wurden. Das ist die Bilanz der Operation Viribus, die vor fast genau einem Jahr stattgefunden hat. Ein Schlag gegen die Dopingmafia, schreiben manche Zeitungen damals, denn die sichergestellten Präparate sind Dopingmittel. Nicht für den Leistungssport, sondern für den Amateursport. Vor allem von Menschen genutzt, denen der Muskelaufbau im Fitnesscenter nicht schnell genug geht. Der Handel mit Substanzen, die dann hier in Deutschland zu Dopingmitteln verarbeitet werden, geht aber trotz der Operation Viribus weiter. Das hat mir vor der Sendung Christian Seibenbusch erzählt, der seit fast 30 Jahren Ermittlungsbeamter beim Zollfahndungsamt in Essen ist und auch mit dabei ist, wenn die Behörde Untergrundlabore aushebt.
Also das Zollfahndungsamt in Essen ermittelt seit mehreren Jahren ja bereits im Bereich des Dopingmittelschmuggels und auch im Bereich des Dopingmittelhandels hier in Deutschland. Wir waren damals, also letztes Jahr, an dieser Operation Viribus nicht unmittelbar beteiligt, aber haben sehr wohl im Jahr 2019 erfolgreich rund 140 Ermittlungsverfahren in diesem Bereich geführt. Und unsere Zahlen von Sicherstellungen in den letzten Jahren zeigen uns auch, dass die Zahl der sichergestellten Dopingmittel und damit auch die Anzahl der Ermittlungsverfahren regelmäßig ansteigt.
Liegt das daran, dass die Ermittlungen besser werden oder dass der Markt größer wird?
Also unsere Ermittlungen finden sehr oft, ihren Ursprung in Sicherstellungen im internationalen Postverkehr. Also in unserem Zuständigkeitsbereich, der Flughafen Köln-Bonn, stellt immer mehr Dopingmittel in Postsendungen aus osteuropäischen Ländern, aber auch aus China und Hongkong fest. Und diese Feststellungen führen dann zu den Ermittlungen, die wir dann hier führen.
Guckt man da jetzt gezielter drauf, dass man sich diese Pakete gezielter rausguckt und die dann auch besser rausfischt? Oder ist tatsächlich diese Verbindung über die Postsendung stärker geworden in den vergangenen Jahren? Weiß man das?
Das ist etwas schwieriger zu betrachten. Der Zoll kontrolliert natürlich nicht nur Sendungen, in denen er Dopingmittelwirkstoffe oder Dopingmittel vermutet, sondern der Zoll kontrolliert allgemein nach ganz normalen Risikostandards. Also man schaut auf die Empfängerländer, man schaut auf die Inhaltsangaben. Und in dem Augenblick, wo man sich dann zu einer näheren Kontrolle entscheidet, findet man halt immer häufiger dann auch Dopingmittelwirkstoffe. Also die Zahlen, wie gesagt, steigen. Während wir im Jahr 2018 beispielsweise ungefähr 20 Kilo reinen Wirkstoffe haben sicherstellen können, waren es in 2019 schon fast 100 Kilo.
Diese Mittel, die dann ankommen, wo sollten die dann eigentlich hinkommen? Beziehungsweise wenn sie dann am Zoll nicht direkt abgefangen werden am Flughafen, wie ist dann der weitere Weg, wenn sie dann in Deutschland angekommen sind?
Bei den Sendungen, die wir feststellen, die hier Empfänger in Deutschland haben, da ist es so, dass wir regelmäßig natürlich die Paketempfänger ins Visier unserer Ermittlungen nehmen. Und sehr häufig stoßen wir dann gerade bei Paketen, in denen sich Dopingmittelwirkstoffe befinden, also keine Fertigdopingpräparate, sondern Wirkstoffe befinden, auf sogenannte Untergrundlabore.
Wie sehen die aus?
Ja, also die Untergrundlabore, die wir in der Vergangenheit, ich sag mal, festgestellt haben, verdienen den Begriff Labor eigentlich gar nicht. Also unter Labor stellt man sich ja immer irgendwie einen weiß gefliesten Raum vor, der irgendwie steril hergerichtet ist. Wir finden diese Dopingmittellabore regelmäßig unter Dachböden, in Kellerräumen oder in sonstigen zweckentfremdeten Räumlichkeiten. Da ist dann natürlich alles, was man für die Herstellung von Dopingmitteln benötigt, vorhanden. Also Kocher, Glaskolben, Abfüllanlagen, teilweise sogar Tablettenpressen. Aber die hygienischen Bedingungen, unter denen diese Mittel dort hergestellt werden, die sind halt, ich möchte mal behaupten, verheerend. Also das fängt an bei angerußten Glaskolben, da liegen teilweise tote Fliegen auf der Fensterbank, völlig verdreckte Arbeitsflächen. Und wenn man überlegt, ich sag mal, die Mittel, die dort hergestellt werden, gelangen dann irgendwann in den menschlichen Körper, dann ist das doch auch, ich sag jetzt mal, als bedenklich zu betrachten.
Das heißt, erheblich gesundheitsgefährdend, nicht nur, wenn man davon ausgeht, dass die Mittel an sich schon gefährlich sein könnten, sondern einfach, weil da Rückstände aus eben diesen hygienischen Umständen mit in den Blutkreislauf geraten können.
Ja, erschreckend ist halt auch, dass was wir in den Laboren regelmäßig nicht auffinden, sind Geräte zur Analyse der dort hergestellten Dopingmittel, also sprich der Wirkstoffe. Das heißt, diese Laborbetreiber, die verlassen sich offensichtlich in Bezug auf Art und Wirkstoffmenge auf die Angaben ihrer Lieferanten. Wir stellen dann später fest bei wissenschaftlichen Analysen dieser Dopingmittel, dass häufig die Wirkstoffmengen in den Tabletten oder Ampullen nicht mit dem übereinstimmen, was eben, ich sag mal, letztendlich auf der Verpackung dann angegeben ist.
Das heißt, aus dem Ausland kommen die Zutaten für das Doping an und die werden dann zum Beispiel hier in Deutschland in den Laboren zu Dopingmitteln verarbeitet. Wie ist dann der Weg von den Laboren zu den Verbrauchern im Fitnesscenter zum Beispiel?
Also die Vertriebswege, die wir hier haben feststellen können, die beginnen im Prinzip tatsächlich da, in diesen Laboren Dopingmittel hergestellt werden, die dann auch in Fitnessstudios vertrieben werden. Aber viel öfter und ich sag mal in größeren Mengen werden diese Dopingmittel in geschlossenen Benutzerforen im Internet gehandelt. Da wird sich dann regelmäßig auch ausgetauscht, in welcher Form irgendwelche Kuren zu erfolgen haben, welche Mittel bei bestimmten Trainingszuständen benutzt werden müssen. Das sind Feststellungen, die wir getroffen haben. Und der Absatz erfolgt dann in der Regel über persönliche Kontakte, die dann aufgenommen werden, nachdem man sich vorher in diesen geschlossenen Foren miteinander verabredet hat. Und dann bestellt man, bezahlt und kriegt dann in der Regel per Post auch wiederum seine Dopingmittel zugestellt.
Wie gut sichtbar ist diese Szene im Internet für Sie als Ermittler?
Ja, das ist immer ein bisschen abhängig davon, wie diese Foren angelegt sind. Wir haben natürlich Schwierigkeiten, ich sag mal, ohne weiteres in geschlossene Benutzerforen einzudringen. Ich stelle mal jetzt beispielsweise nur das Darknet dar. Da werden sicherlich auch Dopingmittel gehandelt, aber da ist es natürlich schwierig einzudringen. Wir verfolgen natürlich diese offenen Foren alleine schon aus Interesse, weil wir feststellen möchten, ob es möglicherweise neue Produkte und damit neue Untergrundlabore gibt, die beworben werden oder die auch über die halt gesprochen wird. Und nicht zuletzt auch, nachdem wir regelmäßig Untergrundlabore feststellen und die auch zerschlagen können, gucken wir natürlich auch nochmal in diese Foren, um uns die Reaktionen anzugucken. Und die finden tatsächlich statt. Also die User in diesen Foren, die teilweise Abnehmer bestimmter Label waren aus diesen Untergrundlaboren, befürchten häufig natürlich strafverfolgt zu werden, weil sie eben diese Mittel auch gekauft haben. und warnen sich dann entsprechend auch. Das zeigt uns natürlich, dass wir mit unseren Ermittlungen den Nerv getroffen haben. Und letztendlich ist die Angst vor Strafverfolgung, die kann und soll natürlich auch die Begehung von Verstößen, also zum Beispiel den Erwerb von Dopingmitteln, verhindern.
Wie sieht das mit Kontrollen in zum Beispiel Fitnessstudios aus? Haben Sie da auch Möglichkeiten, dann da vorzugehen, wenn Sie Beweise haben oder zumindest Indizien, dass Mittel aus einem Labor in ein Center gelangt sind?
Ich sag mal, so ein Fitnesscenter ist natürlich zunächst mal Privatgelände. Ich kann da nicht einfach reingehen und irgendeine Kontrolle durchführen. Also ich müsste über die Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss letztendlich erwirken. Und dazu müssen natürlich eindeutig Hinweise darauf vorliegen, dass solche Mittel dort sich auch befinden. Also das findet natürlich oft im Verborgenen statt, ne? Also es ist schnell aus so einer Sporttasche, sind 2, 3 Ampullen übergeben. Da jetzt sich vor so ein Doping oder beziehungsweise vor so ein Fitnessstudio zu stellen und darauf zu warten oder den Leuten da in die Taschen zu gucken, die Möglichkeiten haben wir natürlich nicht.
Wie viel Geld wird denn von den Leuten, die das dann hier vertreiben, damit gemacht mit solchen Dopingmitteln?
Ja, Sie müssen rechnen, wenn Sie tatsächlich Dopingmittelwirkstoffe, also die Grundstoffe zur Herstellung entsprechender Dopingmittel oftmals in China kaufen, dann werden Sie beispielsweise für ein Kilo Testosteron ungefähr 1.000 Euro bezahlen müssen. Daraus bekommen Sie natürlich eine bestimmte Anzahl an Ampullen mit bestimmtem Wirkstoffgehalt. Und wenn Sie die dann weiterverkaufen, dann werden Sie rund 3.000 Euro dabei erwirtschaften. Also wenn Sie dann Ihre 1.000 Euro Investition abziehen, verdienen Sie also im Prinzip an einem Kilo Testosteron 2.000 Euro.
Und das lässt sich dann in die Höhe skalieren, wie man an den festgestellten Mengen dann sehen kann. Ja. Es gibt seit 2015 ja das Anti-Doping-Gesetz in Deutschland. Wie sehr hat das geholfen oder wie sehr hilft Ihnen das bei den Ermittlungen?
Dopingmittel fielen früher ja noch unter das Arzneimittelgesetz. Und mit dem Anti-Doping-Gesetz steht uns natürlich jetzt ein Spezialgesetz zur Verfügung, wo auch ziemlich genau, ich sage jetzt mal, der Besitz und der Erwerb geregelt, nämlich verboten ist. Und dieses Spezialgesetz, auch mit der Strafandrohung, die in dem Zusammenhang dort erwähnt ist, versetzt uns natürlich in die Lage, Ermittlungsverfahren auch entsprechend intensiver anzugehen. Also insoweit ist dieses Anti-Doping-Gesetz für uns also auch ein wirksames Mittel, um entsprechend diese Ermittlungen auch durchzuführen.
Wünschen Sie sich da noch eine Veränderung oder weitere Maßnahmen von Seiten der Politik zum Beispiel, die Ihnen helfen würden als Ermittler?
Also ich denke, dass das Anti-Doping-Gesetz, so wie es im Augenblick sich darstellt, reicht aus letztendlich, um entsprechende Ermittlungsverfahren zu führen. Man muss natürlich sehen, ein Großteil der Abnehmer aus diesen Dopingmittellaboren beziehungsweise von diesen Dopingmittelhändlern, das sind natürlich keine Spitzensportler, zumindest unseren Erkenntnissen nach nicht, sondern das ist halt, sind Breitensportler, vornehmlich aus der Bodybuilder-Szene halt. Und damit hat man natürlich zum einen ein Gesetz, um die Käufer zu verfolgen, aber viel wichtiger ist natürlich, Leute zu verfolgen und dann auch mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, die eben diese Untergrundlabore betreiben, damit sehr viel Geld verdienen und vor allen Dingen, ich sag mal, das Risiko in Kauf nehmen, dass andere Leute in ihrer Gesundheit geschädigt werden.
Mein Zollverhandler Christian Seipenbusch hier in Sport am Sonntag im Deutschlandfunk. 200 Millionen Euro. So viel Geld gibt es für die Profisportvereine und Ligen, die nicht so gut mit den Folgen der Corona-Krise umgehen können wie die ersten zwei Fußballligen. Bereitgestellt vom Deutschen Bundestag. Sportarten wie Handball, Eishockey und Basketball sollen davon profitieren. Und auch die Volleyballvereine sind erleichtert, wie der Vorstandssprecher der Volleyball-Bundesliga Andreas Balburg im Deutschlandfunk berichtet hat.
Ich bin zunächst einmal froh und sehr erleichtert. Und ich denke, einige meiner Kollegen in der Volleyball-Bundesliga haben den Luftsprung gemacht, als sie gehört hatten, dass das 200-Millionen-Paket verabschiedet wurde durch die Große Koalition, und sind erleichtert, dass am Ende der Strecke doch für uns als Sportart Volleyball auch ein bisschen was bei überbleibt und der Kuchen nicht vorher mit den anderen Teamsportarten verteilt wurde.
Da stellt sich jetzt aber natürlich die Frage, wie sollen denn diese Mittel verteilt werden? Laut Beschluss des Haushaltsausschusses sollen die Mittel dazu dienen, die verlorenen Zuschauereinnahmen aus dem April und Mai vor allem auszugleichen. Und der jeweilige Zuschuss soll höchstens 80% der Verluste abdecken und maximal 800.000 Euro betragen. Und ich habe die Vorsitzende des Sportausschusses, Dagmar Freitag von der SPD, vor der Sendung gefragt, ob sie das für den richtigen Weg hält.
Ja, ich denke, es ist zumindest ein richtiger Schritt. Die konkreten Ausführungsbestimmungen werden zurzeit vom Bundesinnenministerium erarbeitet. Aber klar ist doch, dass diese Vereine massive Einbußen hatten dadurch, dass sie entweder ihre Saison nicht zu Ende spielen konnten oder aber auch, dass sie überhaupt nicht wissen, wie es jetzt weitergeht. Viele stehen vor dem Neustart ihrer jeweiligen Saison und niemand weiß, wann der erste Zuschauer wieder in die Halle darf.
Herr Balburg hat im Interview im Deutschlandfunk auch ein Hauen und Stechen zwischen den Sportarten befürchtet, wenn es um die Verteilung der Gelder geht. Wie soll das verhindert werden aus Ihrer Sicht?
Also da bin ich jetzt erstmal relativ entspannt. Wir haben ja nochmal Geld draufgelegt, um auch die dritten Ligen mit in Betracht ziehen zu können. Und es ist natürlich nicht nur auf die großen Ballsportarten beschränkt. Ich kann mir vorstellen, dass Vereine im Tischtennis oder im Ringen genauso von fehlenden Zuschauern betroffen sind. Und die haben das gleiche Recht, einen Antrag zu stellen. Und ich denke, das Geld wird dann auch entsprechend gerecht verteilt. Entscheidend ist, dass der Antrag den Kriterien entsprechen wird und dass mit echten Zahlen gearbeitet wird.
Glauben Sie, dass die Förderrichtlinien bzw. die Anträge dann noch so umfangreich sind, wie man das aus zum Beispiel dem Kulturbereich kennt, wo ja Institutionen wirklich sehr umfangreich Hilfen beantragen müssen? Und glauben Sie, dass das nicht eventuell dann auch Vereine überfordern könnte?
Grundsätzlich weiß ich, dass manche Anforderungen schon herausfordernd sind, insbesondere für Ehrenamtliche, wenn sie solche Anträge vor sich haben. Aber wir reden jetzt ja über Profiligen, das heißt, da ist hauptamtliches Personal in den Geschäftsstellen. Da ich aber die konkreten Anforderungsprofile für die Anträge noch nicht kenne, kann ich da im Moment auch nur spekulieren. Aber wenn es nach mir geht, werden die Anträge oder die Formulare dafür überschaubar sein. Aber nochmal, ich empfehle dringend, mit realistischen Zahlen zu arbeiten. Das würde uns allen die Arbeit deutlich erleichtern.
In der ursprünglichen Einigung sollten die Vereine ja wie andere mittelständische Unternehmen behandelt werden. Warum ist es jetzt überhaupt nötig, dass für den Profisport ein eigener Topf gebildet wird?
All die dortigen Kriterien schlichtweg nicht passten. Das war einfach das Problem, dass der Profisport eine Branche ist, auf denen die normalen Kriterien von Unternehmen, deren Start ja jetzt wieder möglich ist, wenn auch teilweise verhalten. Aber man muss einfach sehen, unsere Vereine stehen vor der Frage, wie wird mein Neustart aussehen? Niemand weiß, wann die jeweiligen Ligen mit ihrem Spielbetrieb beginnen. Niemand weiß, unter welchen Voraussetzungen. Und das unterscheidet sich deutlich von anderen Unternehmen.
Wie ist denn das dann zustande gekommen, dass es diesen extra Topf gab? Weil der Sportausschuss wurde ja dann gar nicht extra konsultiert. Also wie sind die Haushälter dann auf die Idee gekommen, dass man da den extra Topf bereitstellt?
Ja, das ist so nicht ganz richtig. Wir hatten ja Vertreter von Teamsport Deutschland, kürzlich erst noch im Ausschuss, Vertreter des Handballbundes, Eishockey und Volleyball. Und die haben genau diese Probleme geschildert. Also der Sportausschuss war sehr wohl eingebunden.
Es gibt trotzdem von manchen die Stimmen, dass zum Beispiel der CDU-Sportpolitiker Frank Steffel, der ja Präsident der Handballfüchse in Berlin ist, der ja dann auch in der Spitze im Bundestag stand, um den Ligen dann Geld zu geben, dass der da die Ämter so ein bisschen vermischt hat. Einmal als Präsident des Handballvereins und dann als Mitglied des Bundestags gesprochen hat. Ist das so redlich, wenn man das Amt dann so nutzt?
Ich glaube, der Kollege Steffel hat genau wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss den Vortrag von Teamsport Deutschland schon sehr richtig verstanden. Und Sie müssen einfach wissen, fast alle Kolleginnen und Kollegen im Bundestag haben ja betroffene Vereine in ihren Wahlkreisen. Glauben Sie mal nicht, dass Herr Steffel der Einzige war, der um die Problematik wusste. Das war schon eine Gemeinschaftsaktion auch innerhalb der Koalition.
Die Corona-Krise ist jetzt 4 Monate alt. Wo steht der deutsche Sport insgesamt?
Kann man pauschal nicht sagen. Es gibt völlig unterschiedliche Probleme, so unterschiedlich wie eben auch unsere Sportvereine und unsere Sportverbände sind. Es gibt Vereine, von denen weiß ich, dass sie bislang weitgehend problemlos durch die Corona-Krise gekommen sind. Andere stehen aus unterschiedlichen Gründen eben vor schwerwiegenden Problemen. Und Gleiches gilt eben auch für Spitzenverbände beispielsweise. Entscheidend wird sein, wie lange werden wir mit diesen Einschränkungen noch leben müssen, was Zuschauer angeht. Wie oft kann sich ein Spitzenverband wie die Leichtathletik leisten, Geistermeisterschaften austragen zu können? Das sind alles Fragen, die kann auch ich im Moment nicht abschließend beantworten. Ich kann Ihnen nur versichern, wir werden auf Bundesebene die Entwicklung auch für den Sport sehr aufmerksam verfolgen.
Von welchen Faktoren hängt das aus Ihrer vielleicht auch anekdotischen Sicht denn ab, ob ein Verein gut durch die Krise gekommen ist oder jetzt vor Problemen steht?
Naja, auch bei den Vereinen gibt es natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt den kleinen Dorfverein, der natürlich ganz anders auch an seine Haushaltsplanungen herangeht als ein Verein mit hauptamtlichen Mitarbeitern, der vielleicht auch bestimmte Zahlungen an Übungsleiter oder auch an Spieler, Spielerinnen zu leisten hat. Es gibt natürlich auch Vereine, deren Haushalte immer schon auf Kante genäht waren. Und dass die eher in eine Krise schlittern als andere, ich meine, das versteht sich auch von selbst.
Wird es da dann auch nochmal im Bundestag einen Hilfsfonds geben oder eine andere Art und Weise, um den Breiten- und Amateursport zu unterstützen, auch wenn das nicht die originäre Aufgabe eigentlich des Bundes wäre?
Nein, das ist nicht unsere Aufgabe und das ist im Moment auch noch kein Thema, und zwar aus mehreren Gründen. Nach allem, was ich weiß, sind die Hilfsprogramme der Bundesländer, die ja für den Breitensport auch originär zuständig sind, in den allermeisten Fällen bei weitem nicht ausgeschöpft. Das heißt also, da ist noch Geld vorhanden, das von Vereinen beantragt werden kann. Und darüber hinaus habe ich die derzeitige Vorsitzende der Sportministerkonferenz, Frau Senatorin Stahmann aus Bremen, angeschrieben, mir mitzuteilen, ob es schon einen Überblick gibt, wie die Hilfsprogramme der Länder bislang abgerufen worden sind.
Und gibt es diesen Überblick?
Bislang noch nicht, aber ich habe Verständnis dafür, dass es auch nicht so einfach ist, da einen Zwischenstand abzufragen. Von daher denke ich, sollte ich noch ein wenig Geduld haben mit der Antwort.
Sagt Dagmar Freitag, Vorsitzende des Bundestags Sportausschusses. Ein Land, zwei Systeme. Das ist für lange Zeit das Schlagwort für die Beziehungen zwischen Hongkong und China. Viele sagen aber jetzt, das ist vorbei. Denn seit wenigen Tagen gilt ein sogenanntes Sicherheitsgesetz in Hongkong. Und das erlaubt China, eigene Sicherheitskräfte in der Stadt einzusetzen und gegen alle zu ermitteln, die sich, Zitat, subversiv, separativ oder terroristisch verhalten. Mehrere Oppositionsgruppen, die sich monatelang in Protesten für die Freiheit in Hongkong eingesetzt haben, haben angekündigt, sich selbst aufzulösen. Und all das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Sport in Hongkong. Darüber habe ich mit dem Sozialwissenschaftler Tobias Zusa gesprochen. Er arbeitet an der Hongkong Baptist University und beschäftigt sich seit Jahren mit der Sportpolitik Chinas. Und ihn habe ich zunächst gefragt, welche Rolle der Sport generell bei den Protesten in Hongkong gespielt hat.
Also wenn wir von Sport sprechen, können wir das generell auf Fußball reduzieren. Und Fußball hat in den letzten Jahren eine Rolle gespielt, sowohl während den Protesten, aber auch schon davor, seit der Regenschirmbewegung im Jahr 2014. Was seitdem häufig vorgekommen ist, dass Fußballspiele, vor allem internationale Länderspiele, als Plattform benutzt wurden, um auch internationale Aufmerksamkeit auf die Situation in Hongkong zu lenken. Eine spezielle Situation, die es bei Fußballspielen gab, war das Ausbuhen der chinesischen Nationalhymne, die auch die offizielle Hymne von Hongkong ist. Also bei jedem Länderspiel wird die chinesische Nationalhymne gespielt. Hongkong an sich als Sonderverwaltungszone hat keine eigene Hymne. Und da haben seit den letzten 4 bis 5 Jahren Fans dieser Hymne regelmäßig ausgebuht und ausgepfiffen. Und jetzt natürlich seit den Protesten gab es auch immer wieder Momente, wo dann diese Protestslogans während diesen Länderspielen von den Fans gerufen wurden. Und insofern, ja, hat Fußball hier eine Rolle gespielt.
Wie war da die Reaktion von China darauf, auf diese Proteste in den Stadien?
Also generell in Medien ist wenig davon vorgekommen. Da hat man eher versucht, das herunterzuspielen. Allerdings gab es jetzt schon vor dem Sicherheitsgesetz ein anderes Gesetz, das Anfang Juni dann in Hongkong abgesegnet wurde. Und das ist ein Gesetz zum Schutz der Nationalhymne. Das ist eigentlich unabhängig von dem Sicherheitsgesetz, von dem wir jetzt sprechen. Und da ist schon festgelegt, dass jegliches Auspfeifen oder Ausbuhen der Hymne mit einer mehrjährigen Haftstrafe geahndet wird. Und wir haben jetzt noch nicht gesehen in dieser Zeit, vor allem auch dem Coronavirus, ob das dann schon diese Stadienproteste unter Kontrolle gebracht hätte. Aber das wird wahrscheinlich die größere Rolle spielen, wenn es dann wieder zu Fan-Ansammlungen in Stadien kommt und das dann mit diesem Gesetz geahndet werden kann.
Und das war dann auch eine direkte Reaktion darauf, auf das, was in den Stadien passiert ist?
Ja, das war eine direkte Reaktion auf dieses Ausbuhen in den Stadien.
Wie unabhängig ist denn, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, der Sport in Hongkong generell vom Festland China gewesen?
Also das ist eigentlich relativ interessant, da Hongkong seit den 1950er Jahren ein unabhängiges FIFA-Mitglied und auch ein unabhängiges Mitglied beim Internationalen Olympischen Komitee ist. Das heißt, Hongkong tritt bei internationalen Wettbewerben als eigenständiges Mitglied an und demnach ist auch der Sport sehr unabhängig, auch von dem Hintergrund her, da China Hongkong im Sport nicht unterstützen möchte, weil es sich ja dabei um einen potenziellen Rivalen handelt. Und daher ist Sport eigentlich nach wie vor relativ unabhängig und es ist auch in der Verfassung, die dann seit 1997 gilt, in diesem sogenannten Basic Law, festgelegt, dass Hongkong weiterhin unabhängige Sportkomitees und Sportentwicklung haben wird.
Welche Folgen hat denn jetzt das neue Sicherheitsgesetz auf den Sport in Hongkong?
Das ist vielleicht bisher noch schwer abzusehen. Wir haben jetzt natürlich ja mit diesen Protestbewegungen in den Stadien, dass sich eventuell auch eine Reduktion der Fans zu befürchten, da eigentlich diese Proteste in den letzten Jahren zu einem größeren Ansturm in die Fußballstadien geführt haben. Es ist daher anzunehmen, dass weniger Fans bei diesen größeren Veranstaltungen in den Stadien wieder anzutreffen sind. Und abgesehen davon wird zu befürchten sein, dass während der nächsten Länderspiele in Hongkong auch vermehrt Polizei in den Stadien sein wird, sowohl in Zivil als auch uniformiert.
Wäre das dann eine neue Entwicklung? War das bis jetzt noch nicht der Fall?
Bisher hat sich die Polizei relativ zurückgehalten in den Stadien. Es kam da, was ich weiß, zu keinen Verhaftungen in der Vergangenheit. Wobei natürlich jetzt diese Nationalhymne und dieses Gesetz, das dieses beschützen sollte, da auch eine große Rolle spielen wird, dass die Polizei dort die Fans filmen wird. Und natürlich schauen wir, dass oder gewisse Flaggen, die nach dem neuen Sicherheitsgesetz auch verboten sind, und das dann zu unterbinden und die Leute eventuell sogar vor Ort zu verhaften.
Gibt es denn schon Reaktionen darauf? Das Sicherheitsgesetz ist ja jetzt noch nicht mal eine Woche in Kraft getreten. Aus dem Sport heraus, also von Sportlerinnen und Sportlern, von Vereinen oder auch von den Fans auf dieses Gesetz?
Von den Fans mit Sicherheit, aber da nur über quasi soziale Medien, gewisse Kanäle, die an sich schon sehr politisch organisiert waren, dass diese da ihr Unbehagen ausgedrückt haben. Von den Fans oder Clubs an sich und auch von der Hongkonger Football Association gab es bisher keine Reaktion. Ich glaube auch nicht, dass da eine offizielle Reaktion geben wird, da man sich da natürlich neutral verhalten möchte und man natürlich auch nicht gegen ein Gesetz, das hier als Nationalgesetz angesehen wird, ja Stimmung machen möchte. Das an sich schon als sehr verpönt gilt, wenn man vor allem subventionsmäßig hier in allen Belangen von der Regierung abhängig ist.
Sie beobachten die Beziehung zwischen Hongkong und China im Sport schon ziemlich lange. Läuft das, was Sie jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, insgesamt darauf hinaus, dass auch im Sport das Mantra ein Land, zwei Systeme vorbei ist oder hat der Sport da eine Sonderposition?
Ja, das ist vielleicht ein großes Unbehagen hier. Also Sport hatte eine Sonderposition in den letzten Jahren. Aber seit es zu mehr und mehr Konfrontation kam, konnte man eigentlich schon sehen, dass es hier vielleicht in Zukunft, ich würde nicht sagen in nächster Zukunft, aber vielleicht längerfristig, dazu führen könnte, dass Hongkong nicht mehr ein unabhängiges Mitglied sein könnte, wenn es sich zum Beispiel bei internationalen Bewerben wie den Weltmeisterschaften oder internationalen Olympischen Spielen handelt. Aber das ist alles nur Spekulation momentan. Es ist davon auszugehen, dass sich dann in den nächsten Jahren nicht viel ändern wird. Aber generell in Hongkong gibt es von der Regierung her oder von öffentlicher Seite her eigentlich relativ wenig Ansporn, sehr viel in den Sport hier zu investieren. Das ist aber schon längerfristig ein Problem, weil in Hongkong, da man zu China gehört, ist der Sport als Repräsentationsfaktor eigentlich nicht sehr wichtig. Und ja, da hat der Sport an sich schon seit längerem zu kämpfen.
Meint der Sozialwissenschaftler Tobias Zuser hier im Deutschlandfunk. Choe Suk-chan, das ist der Name einer südkoreanischen Triathletin. 2015 wird sie als Teenager in den nationalen Triathlon-Kader aufgenommen. Vor wenigen Tagen bringt sich die Sportlerin um. Und die Familie macht nun dem Trainer und den Verbänden schwere Vorwürfe, denn Choe soll jahrelang missbraucht worden sein, wie Felix Lill mir vorhin berichtet hat, der schon länger zu Missbrauch im koreanischen Sport recherchiert.
Ja, Choe hat sich wiederholt darüber beklagt, dass sie von ihrem Trainer und einem Physiotherapeuten über Jahre missbraucht worden ist. Also es geht da um Schläge, Beleidigung, psychologische Erniedrigung. Und ihre Eltern sagen nun, dass Choe außerdem frustriert darüber war, dass die Ermittlungen in ihrem Fall kaum vorangingen. Sie hatte sich bei den Sportverbänden und bei der Polizei gemeldet. Auch Athletenkollegen, heißt es, hätten sich auf ihre Seite nicht gestellt und sie auch nicht durch Aussagen unterstützt. Und diese Tage kamen auch in einem koreanischen TV-Sender Tonaufnahmen raus, die Vorwürfe von Choe klar erhärten. Darin sind männliche Stimmen zu hören, die eine Person heranzitieren und bedrohen und danach hört man Schläge. Also, dass Choes Vorwürfe aus der Luft gegriffen sind, glaubt eigentlich niemand in Korea.
Wie sind denn jetzt die Reaktionen auf diese Veröffentlichung, sowohl bei den Verbänden, die ja anscheinend erstmal nichts unternommen haben, als auch in der generellen Öffentlichkeit?
Die Version von Choe Suk-hyun und ihren Eltern ist eben die, dass im Prinzip bis vor kurzem gar nicht darauf reagiert wurde. Reaktionen seien auch deshalb ausgeblieben, weil das Thema unterm Teppich bleiben sollte. Man muss dazu wissen, dass in Südkorea das Thema Missbrauch seit einigen Jahren immer wieder öffentlich diskutiert wird. Es scheint vor allem da aufzutauchen, wo das Land international erfolgreich ist. Das ist zum Beispiel im momentan weltweit beliebten Musikgenre K-Pop immer wieder der Fall und eben auch im Sport. Die altmodische Haltung ist die, dass wer Erfolg haben will, auch leiden müsse. So erkennen auch viele Betroffene ihr Leid eigentlich als eine Art Preis für den Erfolg an. Und Trainer und Manager, also die Aufsichtspersonen, sehen es oft als ihr Recht oder sogar ihre Pflicht an, ihre Schützlinge auf eine Weise zu malträtieren. Und dazu kommt es zu diesen Vorfällen und zu dem langen Ausbleiben von Reaktionen. Aber im Moment ist natürlich die Empörung in der Öffentlichkeit groß.
Das heißt, das war dann aber auch der Grund, diese generelle Kultur dafür, dass sie es so schwer hatte, mit ihren Beschwerden durchzukommen.
Offenbar, genau. Also jetzt, wo der Fall eben draußen ist, gibt es natürlich diverse Stellungnahmen und Beileidsbekundungen. Also der koreanische Triathlonverband, dessen nationaler Auswahl-Trainer ja seit 5 Jahren angehört hat, sagt jetzt, man wolle die Sache unbedingt aufarbeiten. Das Nationale Olympische Komitee, also der ranghöchste Sportkörper im Land, sagt das Gleiche. Wörtlich heißt es in der Stellungnahme, das Komitee findet es sehr bedauerlich, dass sich solch ein Fall erneut ereignet hat, obwohl wir Vorkehrungen getroffen haben, um Gewalt und sexuellen Missbrauch vorzubeugen und die Menschenrechte unserer Athleten zu schützen. Also an beide, den Triathlonverband und das Nationale Olympische Komitee, hatte sich Choe, so sagen es die Eltern, vorab gewandt. Und da war offenbar nicht viel passiert. Und jetzt hat das NOK vor, ein Bildungsprogramm aufzulegen, durch das alle beteiligten Seiten nochmal auf das Problem aufmerksam gemacht werden sollen und sensibilisiert werden.
Steht diese Reaktion, beziehungsweise dann auch die erste Nicht-Reaktion, dann auch exemplarisch dafür, wie in Südkorea mit Missbrauch im Sport umgegangen wird? Und glauben Sie, dass die Maßnahmen, die da jetzt ergriffen werden, dass die sinnvoll sind und dass die tatsächlich was ändern können an der generellen Kultur im Land?
Also eigentlich sollten diese Probleme ja gar nicht mehr auftauchen, denn die Sportinstitutionen haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie sich ändern wollten, dass sie genauer auf sowas achten wollten, nämlich das Problem des Missbrauchs von Athleten durch Trainerpersonal ist in Korea spätestens seit den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 2018 jedem bekannt. Also damals kam die Eisschnellläuferin Shim Suk-hi kurz nach ihren Goldmedaillengewinnen vor eigenem Publikum damit raus, dass ihr Trainer sie wiederholt misshandelt und vergewaltigt hatte. Und bald danach kamen dann viel mehr Fälle ans Licht. Daraufhin gab die Nationale Menschenrechtskommission eine Untersuchung auf. Alle Sportler, alle Leistungssportler des Systems, das sind insgesamt ungefähr 63.000, wurden befragt. Und dabei kam heraus, dass 15% eine Art Misshandlung erfahren hatten. Es kam auch raus, dass viele Angst hatten, sich aber gegen Trainer aufzubäumen, weil dann die sportliche Karriere in Gefahr wäre. Und das ist offenbar nach wie vor der Fall, denn sonst hätten sich mehr Athletenkollegen auf die Seite von Choe Soo-kyun gestellt. Und nachdem dieser Menschenrechtskommissionsbericht im letzten Jahr erschien, sollte es Reformen geben. Und da ging es unter anderem um Beschwerdestellen, die eingerichtet werden sollen, aber auch Bildungsprogramme, die aufgelegt werden sollten auf allen Seiten. Also im Grunde das, was jetzt nochmal gemacht werden soll. Und unterm Strich muss man wohl sagen, da ist bisher nicht genug passiert. Oder die Institutionen sind einfach zu unbeweglich, um sich innerhalb von einem Jahr da grundlegend zu ändern. Was man immerhin sagen kann, ist, dass das Thema groß in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Die Zeitungen schreiben drüber, das Fernsehen berichtet drüber und jetzt am Wochenende haben auch Athletenkollegen angekündigt, ihre eigenen Erfahrungen zu berichten. Also da ist in der kommenden Woche eine Pressekonferenz anberaumt und da könnte man dann neue Informationen kriegen und dann muss man sehen, wie die Sache weiterläuft und wie damit umgegangen wird.
Einschätzungen waren das von Felix Lill. 19 Mal hatte der FC Bayern München den Pokal bereits gewonnen. Gestern ist der 20. Titel dazugekommen. Im leeren Olympiastadion hatte Bayer Leverkusen über weite Strecken keine Chance. Nationaltorwart Manuel Neuer kommentiert das 4:2 so.
Natürlich sind wir erstmal in erster Linie nach den vielen Spielen auch erleichtert, dass wir jetzt das Double gewonnen haben. Und das war wirklich was ganz Besonderes jetzt auch für uns. Und wir sind stolz auf die Leistung, die wir in den letzten Wochen einfach gezeigt haben.
Anders die Stimmung bei Bayer Leverkusen. Die titellose Zeit hält weiter an. Daniela Müllenborn mit den Reaktionen von Verantwortlichen und Fans.
In der kleinen und einzigen Leverkusen-Fankneipe in Berlin schmetterten sie nach dem Schlusspfiff tapfer ihre Stadionhymnen. Und von missglückten Finalspielen können sie in Leverkusen ja auch ein Lied singen. Im DFB-Pokal war es immerhin schon der dritte vergebliche Anlauf.
Ich war 2002 da, als wir 4:2 gegen Schalke verloren haben, 1:0 in Bremen. Ja, und jetzt war die Chance gewesen, aber wir haben nicht in beide Spiele, die man spielen, die in Bayern müsste.
Haben leider nicht gewonnen, aber leider ist es so und wir müssen damit wieder mal mit leeren Händen nach Hause gehen. Und das ist schlimm.
Sehr traurig auf jeden Fall.
Die Fans betrübt, weil der Lieblingsmannschaft um Kapitän Lars Bender gegen die Bayern in der ersten Halbzeit das richtige Finalverständnis fehlte.
Ja, war in der ersten Halbzeit ein bisschen zu mutlos, würde ich sagen. Nicht so gierig, wie du sein musst. Vielleicht ein bisschen zu passiv in einer Situation. Und dann hat natürlich der Spielverlauf auch nicht gepasst. Ich glaube, wenn man über 90 Minuten so spielt wie in der zweiten Halbzeit, dann hast du hier sicherlich Möglichkeiten.
So aber mussten die Leverkusener freudlos zugucken, wie die Bayern den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel reckten.
Natürlich tut das weh. Ja, man muss das akzeptieren, aber ich war schon immer ein schlechter Verlierer. Früher gab es noch die Gummibärchen, die habe ich auch schon nicht gemocht.
Und eine Silbermedaille ist auch kein echter Trost. Da hilft schon eher die Aussicht auf eine weitere Chance, in dieser Saison vielleicht ja doch noch den ersehnten Titel zu holen, auf den die Leverkusener schon seit 23 Jahren warten.
Europa League sind wir ja noch vertreten.
Ja, jetzt müssen wir eben die Euroleague gewinnen, ganz einfach. Da ist kein Bayern mehr drin in der Euroleague.
Eindrücke gesammelt von Daniela Müllenborn. Noch länger als der letzte Pokalsieg von Bayer Leverkusen liegt der vorletzte WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft zurück. Fast auf den Tag genau 30 Jahre ist der Sieg bei der WM in Italien jetzt her. Ein Sieg unter dem Eindruck der Einheit. Michael Augustin blickt zurück.
Olympiastadion Rom am 8. Juli 1990, 21.41 Uhr.
Andreas Brehme. Er steht am Strafraumrand. Goicoechea konzentriert sich. Jetzt ist der Ball freigegeben worden. Rechter Fuß und Tor!
Eigentlich wäre der deutsche WM-Moment sein Moment gewesen. Aber Kapitän Lothar Matthäus tritt im Finale gegen Argentinien nicht zum Elfmeter an, weil sein rechter Schuh während der ersten Halbzeit kaputt gegangen ist. Matthäus erinnert sich.
In der Halbzeitpause sage ich zu unserem Zeugwart, ich brauche neue Schuhe. Wir hatten damals nicht 5, 6 Paar Schuhe dabei, einen blau, einen grün, einen gelb, wie es heute der Fall ist, sondern ich hatte eigentlich nur ein Paar Schuhe dabei. Also geht er in die Kiste und gibt mir ein Paar Schuhe. War eine halbe Nummer zu groß, ein Modell, das ich vorher nie getragen habe. Und so habe ich dann die zweite Halbzeit gespielt. Beim Elfmeterpfiff wusste ich sofort, ich schieße nicht, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe. War eine kluge Entscheidung, Andreas Brehme schießen zu lassen.
Teamchef Franz Beckenbauer spaziert nach der Siegerehrung einsam über den Rasen in Rom. Mit der Goldmedaille um den Hals, mit den Gedanken offenbar ganz woanders. Auf der Pressekonferenz ist Beckenbauer vom Erfolg berauscht und malt blühende deutsche Fußballlandschaften.
Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird.
Seine Weltmeistermannschaft ist 1990 ein westdeutsches Team. Matthäus, Brehme, Völler, Klinsmann, Buchwald und all die anderen holen den Titel in einer Zeit, als es noch zwei Deutschlands gibt, die BRD und die DDR. Aber die steht während der vier WM-Wochen vor dem Zusammenbruch.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit der Einführung einer gemeinsamen Währung und der Aufhebung der Grenzkontrollen ist die Einheit Deutschlands seit heute 0 Uhr praktisch vollzogen. Der Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik ist in Kraft getreten.
Genau eine Woche vor dem WM-Finale stehen die Ampeln für die Wiedervereinigung auf Grün. Matthias Platzek befindet sich damals am Anfang seiner politischen Karriere. Noch ohne Parteibuch, aber seit März Mitglied im einzigen frei gewählten Parlament der DDR. Der spätere brandenburgische Ministerpräsident erinnert sich.
Das war auch für die Menschen im Lande, im Osten, eine unheimlich bewegte Zeit, weil das veränderte sich in diesen Tagen und Wochen eigentlich alles. Man sagte nicht umsonst, geblieben sind die vier Jahreszeiten, der Rest hat sich komplett geändert. Und man hatte manchmal das Gefühl, wenn man abends ins Bett gegangen ist und früh wieder aufgestanden ist, dass die Welt schon wieder ein Stück anders geworden war.
Durchschnittlich 22 Millionen Menschen sehen die WM-Spiele der DFB 11 live im deutschen Fernsehen. Spiele wie das aufgeladene Achtelfinale gegen die Niederlande mit der Spuckattacke auf Rudi Völler.
Und der Rudi Völler scheint mir sehr erregt zu sein im Moment. Und jetzt muss der Unparteiische aufpassen, was Rijkaard da gemacht hat. Der Völler ist außer Rand und Band.
Ja, das kann nicht sein. Was der Schiedsrichter dort macht, kann nicht sein.
Er gibt ihm Rot.
Das kann nicht sein. Das ist ein Skandal, diese Entscheidung.
Beim Finale sind es sogar mehr als 28 Millionen Zuschauer in West und Ost.
Das war schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, diese Fußball-Weltmeisterschaft war so ein erster emotionaler, wirklicher Beitrag, der so zur viel Zitierten, was das auch immer ist, keiner weiß es genau, inneren Einheit, schon einen Beitrag geleistet hat.
Dirk Heyne ist damals Gegner einiger westdeutscher Nationalspieler. Als Torhüter des 1. FC Magdeburg kennt er viele persönlich aus Ost-West-Duellen im Europacup. Die erfolgreiche WM des DFB-Teams verfolgt auch er im Fernsehen und fiebert mit.
Man hat sich zum großen Teil immer schon mit der deutschen Mannschaft identifiziert. Von der Seite her war immer eine große Euphorie, wenn es um große Titel ging, dass man da immer für die deutschen Mannschaften war, egal ob im Europacup oder bei Länderspielen.
Die DDR hatte die Qualifikation für die WM in Österreich verspielt. 6 Tage nach dem Mauerfall, im November 1989 mit Dirk Heyne im Tor.
Von der Seite her war man sicherlich auf der einen Seite unheimlich deprimiert, dass man es selber nicht geschafft hat, aber natürlich hat man dann schon hinter der deutschen Mannschaft gestanden.
2 Jahre später steht die gesamtdeutsche Mannschaft wieder in einem Finale, im EM-Finale und verliert gegen Dänemark. Franz Beckenbauer hatte sich eben doch getäuscht.
Das war nämlich Sport am Sonntag. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank an Sie fürs Zuhören und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und dann eine gute Nacht.